Richtig und falsch. Ja, ich, wie gesagt, ich überlege ja die ganze Zeit, wie es sein konnte, dass ich im Jahr 2013 so viele Fehler gemacht habe. Und ja, und jetzt habe ich mir das nochmal vor Augen geführt. Eigentlich habe ich auch sehr viele Sachen richtig gemacht. Ich hatte ja geprüft, also es ging ja um Gebäude. Ich hatte also hier eigentlich 4 Gebäude und Freifläche von 2000 Quadratmetern. Was hätte man damit machen können? Also es handelte sich um ein Wohngebäude mit 800 Quadratmeter, 4 Stockwerke je 200 Quadratmeter. Dann eine Industriehalle mit 1000 Quadratmeter unterkellert und ein Bürogebäude mit ca. 400 Quadratmeter und nochmal eine Halle mit ca. nochmal 400 Quadratmeter und eben ca. 2000 Quadratmeter Freifläche, wobei man aufgrund der Grundflächenzahl etwa nur ca. 600 Quadratmeter Fläche hätte bebauen können, aber das 14 Meter hoch. Also hätte man eine 8 Meter hohe Halle hinbauen können und nochmal 2 Stockwerke. Und dann halt jeweils ein, ja, praktisch sehr großflächige Wohnungen oder Büroflächen mit je 600 bis 800 Quadratmeter. Und das hatte ich mir alles schon ausgedacht. Ich hatte mir auch gedacht, dass man eigentlich alle Gebäude zusammenhalten muss, weil man dann beim Wohnhaus war eine Passage, also eine Möglichkeit, in den hinteren Bereich reinzufahren, um dort dann Parkplätze anzulegen für alle Gebäude. Das war mein Ziel. Also zwischen Janser, das ist die Fertigungshalle, in Richtung Osten. Da wäre dann eine Passage von etwa 10 Metern gewesen, wo man dann halt gut durchfahren hätte können. Was wären alles für Möglichkeiten gewesen? Man hätte die 1000, also mindestens 1000 Quadratmeter Dachfläche und mit dem noch zu bauenden, also mein Ziel war ja zum anderen Nachbarn, Nachbar Kissel, also das wäre Richtung Norden gewesen, nochmal ein Gebäude mit 14 Meter Höhe und circa 800 Quadratmeter Grundfläche hinzubauen. Und da hätte ich dann oben in einer dieser zwei Etagen, in diesen zwei Büroetagen, eine Etage für mich genommen. Ja, da hätte man dann auch einen Aufzug einbauen können und so weiter. Und das dann auch hochpreisig als Wohnfläche vermieten, zum Beispiel an Sehne. Und dann vom Sehne vielleicht überbrückungsweise ein Darlehen nehmen und im Gegenzug ihm dann halt anbieten, anstatt Zinszahlung, ihm eine Etage vermieten. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Ja, und dann hatte ich ja mich erkundigt und da war ich bei der Army, also bei Militär, amerikanisches Militär. Die haben hier neben Amerika, also der Standort in Stuttgart, ist der größte ausländische Standort der Amerikaner. Die haben in Stuttgart die höchste Offiziersdichte, also so viele Generäle wie hier in Stuttgart gibt es sonst nirgends auf der Welt. Und diesen Standort haben sie vor, die nächsten 50 Jahre auf jeden Fall noch zu betreiben. Ganz Afrika, ja, ich habe ja mal, es waren ja hier immer schon Amerikaner, die hier in unserem Wohnhaus gewohnt hatten, auf 400 Quadratmeter, die unteren zwei Etagen, und hatten das dann jeweils gemietet für ca. 2.500 Euro. Also man kann sagen, das Gebäude hatten wir vermietet für circa 45.000 Euro im Jahr. Damit hätte man also gut, ja, und vor allem die oberste Etage war ja noch leer. Man kann also sagen, pro Etage 1.000 Euro wären schon drin gewesen. Das heißt also 4.000 Euro mal 12 sind eigentlich 48.000 Euro. Wenn ich also irgendwo ein Darlehen bekommen hätte für 500.000 Euro, dann hätte ich das darstellen können mit den Mieteinnahmen und hätte dann sogar bis zu 10%. Also man hätte es halt durchrechnen müssen, dass ich die ersten Jahre halt alles abgeführt hätte. Hätte gesagt, okay, der gesamte Kaufpreis, diesen Kapitaldienst für diesen Kaufpreis, da gebe ich die gesamte Miete an, bis meine finanzielle Lage und meine Unterlagen wieder so weit gewesen wären, dass ich das Ganze offiziell bei einer Bank hätte aufnehmen können und bei einem Darlehen dann, bei einem offiziellen Darlehen hätte ich dann kaum Zinsen zahlen müssen. Dann wäre das Ganze hochlukrativ gewesen, weil das ganze Gebäude wäre nach spätestens 10 Jahren abgezahlt gewesen und Zinsen wären ja fast null gewesen. Das heißt, ich hätte jedes Jahr diese 40.000 Euro entweder Sondertilgungen durchführen können oder in die Immobilie weiter investieren können. Sagen wir mal, hätten wir es 5 Jahre durchlaufen lassen, dann hätte ich weitere 200.000 Euro gehabt und hätte dann sukzessive ein Stockwerk nach dem anderen als Boardinghaus umbauen können. Oder eine andere Variante wäre gewesen, das Gebäude kaufen für 500.000 Euro und jedes Stockwerk, also die oberen 2 Stockwerke, sofort verkaufen für jeweils 250.000. Also allein nur der grobe Bau hat ja damals schon 300.000 Euro gekostet. Und da muss man sagen, okay, und wenn man dann anteilig die Grundfläche noch praktisch einrechnet, dann wäre ein Preis von 250.000 Euro für eine 200 Quadratmeter Wohnung nicht zu teuer gewesen. Es wäre ein sehr günstiger Preis gewesen. Und ich hätte praktisch über diesen Deal praktisch kostenlos, also erst kaufen, dann die oberen 2 Stockwerke verkaufen und dann 2 Stockwerke kostenlos praktisch behalten. Das wäre der optimale Deal gewesen. Ja, dazu hätte man sich halt ein bisschen umschauen müssen. Das Problem war, dass mein Steuerberater 2 fatale Fehlimpulse mir gegeben hat. Impuls Nummer 1: Sie reden nicht mit Wölko, war ja sicherlich gut gemeint, aber aufgrund meiner jetzigen Erfahrung muss man sagen, das war der größte Fehler. Man hätte mit Wölko reden müssen. Und Fehler Nummer 2, Sie bekommen nirgends ein Darlehen. Können Sie vergessen. Ja, das stimmt auch nicht. Da muss man halt andere Denkweisen. Das Hauptproblem war, natürlich diese Fehlentscheidung kam zustande, weil ich dieses Rückgrat nicht hatte, weil ich also auf diese Fehlimpulse gehört habe, ohne zu prüfen. Einer sagt mir, ein Boardinghaus in das Wohnhaus, der Löpsinger natürlich wieder die Oberpfeife, ja. Der hat ja lauter so Mist verzapft. Überhaupt keine Ahnung. Und alle haben den, der kam halt sehr souverän rüber, dass man dachte, der hat Ahnung. Also, stimmt überhaupt nicht. Bei einem so günstigen Preis wäre es überhaupt kein Problem gewesen, hier ein paar Räume noch umzubauen. Und also der jetzige Mieter hat er 30 Räume reingebaut. Das hätte man gar nicht gebraucht. Aber 20 Räume wäre ohne Probleme gegangen. 20 Räume und jeder Raum hätte sein eigenes Bad und sein eigenes WC gehabt. Das wäre ohne Probleme gegangen. Also ohne größere. Natürlich hätte man 200.000 Euro reinstecken müssen in das Gebäude. Der jetzt, der hat ja 500.000 Euro reingesteckt und hat komplett eine neue Heizung und alles. Das hätte man gar nicht machen müssen, weil die Elektroheizung hat ja einwandfrei funktioniert. Also hier hätte ich halt, das wäre die andere Möglichkeit, Tesla, also praktisch Supercharger für Tesla anbieten im hinteren Bereich. Und diese Supercharger mit der Dachfläche dann laden, also über Powerwalls überall hinstellen und dann noch eine Menge am Strom verdienen und am Tesla chargen. Weil der Standort wäre optimal als Supercharger geeignet, mit Autobahnausfahrt 3 Minuten entfernt. Das heißt also, Strom produzieren als Stromproduzent, entweder den Strom selber verbrauchen auf beiden Gebäuden oder eben für den Supercharger dann verwenden und die ganze rückflächige hinter der Halle, die gesamte Fläche nutzen für Parkflächen oder um Supercharger aufzustellen. Und dann, wie gesagt, ein tolles Gebäude hinstellen, nagelneu und da dann souverän drin wohnen. Das wäre die Idee gewesen. Und dann halt, der Hauptfehler war halt, nicht die Halle sofort aufzuspalten und sofort umzuschwitzen und sagen, die muss sofort vermietet werden. Ja, und zwar nicht, war eine andere anderer Fehlimpuls, hat ein Immobilienmakler gesagt, ja, die werden, die ganzen Interessenten kommen frühestens einen Monat vorher, bevor sie mieten können. Also die mieten nicht 3 Monate vorher, die planen höchstens einen Monat vorher. Ja, das war ein Fehler. Ich hätte sofort suchen müssen, massiv und dann sukzessive in Teilbereichen die Halle vermieten. Der größte Fehler war, die Halle en bloc vermieten zu wollen. Und der andere Fehler war, keine Fachleute zu konsultieren. Man muss, wenn man sich in einer Branche nicht auskennt, muss man eben andere fragen, die eben solche Gebäude betreiben und die als Berater dann konsultieren oder gleich ins Projekt mit reinnehmen. Ja? Und das andere Hauptding ist, also Informationen sammeln für eine Entscheidung, die ansteht. Wenn so eine Mega-Entscheidung ansteht, muss man 1 Jahr vorher schon anfangen, Informationen zu sammeln. Und das habe ich völlig unterschätzt, habe das als trivial angesehen. Und es ist eben nicht trivial, es ist sehr komplex. Und da hätte man Architekten, BWLer-Leute und Leute, die aus der Branche sind, eben für Hallenvermietung rausfinden, wer sind die Leute im Umfeld, die solche Hallen betreiben. Zum Beispiel der eine, der diese Halle betreibt, hat mir einer gesagt, da gibt es irgendwo einen, der hat in der Pampa lauter kleine Parzellen, wo die Leute dann kleine Mini-Hallen, also so wie es jetzt der jetzige Käufer dann gemacht hat. Der hat eine zusätzliche Halle jetzt hingebaut, die besteht aus, glaube ich, 6 Einzelparzellen, die man jede einzelne mieten kann. Und er hat natürlich auch eine Diversifikation. Wenn ein Mieter ausfällt, ist kein Problem, weil er kann das dann gut puffern. Dagegen, wenn man die en bloc vermietet und plötzlich fallen die gesamten Einnahmen alle en bloc aus und man findet keine neuen, ist viel zu gefährlich. Man muss das einfach auf lauter kleine Parzellen aufteilen. Ja, und das war halt auch wieder ein Fehlimpuls, Fehlberatung vom Löbsinger, der überhaupt keine Ahnung hat. Da hätte man einfach andere noch hören müssen. Zum Beispiel den Priem fragen. Priem ist einer, der ist gerissen. Joachim ist zwar technisch gut, aber für betriebswirtschaftliche Sachen ungeeignet. Da ist er einfach, ja, eine Schlafmütze irgendwie. Ich weiß auch nicht. Packt es auch nicht an, ist nicht gerissen genug, ist viel zu trottelig irgendwie. Also genauso wie ich auch. Wenn man das aber weiß, wenn ich selber weiß, dass ich trottelig bin, dann muss man jemand anders suchen, der einem dann hilft, der einem die Augen öffnet, wenn man hier blauäugig durch die Gegend läuft. Einen, der einen darauf hinweist, wo überall Gefahrenpotenziale sind. Also das war der Hauptfehler, dass ich zu wenig mich befasst hatte mit dem ganzen Markt, mit den ganzen Zusammenhängen. Und das andere war Liquidität. Hätte man besorgen müssen, langfristig vorher. Man muss die ganz großen Blöcke nur sehen. Und dann hätte man sagen müssen, okay, wir haben hier, also wenn man jetzt nur die Gewerbeimmobilie gesehen hätte, hätte man sagen müssen, okay, wir haben hier 130.000 Euro Mieteinnahmen. Klar, man hätte jetzt hier die Freifläche auch noch nutzen müssen. Hätte man sagen können, okay, ich baue jetzt dafür nochmal 1 Million Gebäude hin und kann dann nochmal mindestens nochmal 130.000 Euro Mieteinnahmen haben. Und damit kann ich die 2. Million auch noch bedienen. Man hätte es richtig, richtig think big nicht hier rumkrebsen und einzelne Schräubchen anziehen und einzelne Fensterchen streichen und so weiter. Völlig verzettelt habe ich mich. Die großen Blöcke, hätte man sagen müssen, okay, hier ist das Wohnhaus, 500.000 Euro, das übernehmen wir. Dazu brauche ich jetzt sofort ein Darlehen. Oder langfristig vorher, wenn ich weiß, Mensch, das Gebäude, meine Geschwister wollen das abstoßen. Das war ja schon jahrelang vorher klar, dass ihnen das zu viel war. Da hätte man sagen müssen, okay, jetzt schnell schauen, 100.000 Euro auftreiben, die ganzen Steuerunterlagen fertig haben, dass ich wieder kreditfähig bin. Ja, dass ich weiß, okay, ich kann zu einer Bank gehen und dann halt überlegen, dem Joachim Geld zahlen, dass er eine Bürgschaft übernimmt. Sagen, Joachim, ich zahle dir jedes Jahr 10.000 Euro, wenn du mir eine Bürgschaft unterschreibst, dass ich bei einer Bank ein Darlehen bekomme. Weil wenn ich bei Privaten ein Darlehen nehme, das wird mir einfach zu teuer dann. Und dann hätte man sagen müssen, okay, erstmal, das hätte man alles machen müssen gleich im Jahr 2000. Was war es? 2011 schon. Im Hochpunkt, als ich zum ersten Mal eine Plateauphase erreicht hatte und durchschnaufen konnte. Nach 7 Jahren Panik und hatte ich den Mietvertrag abgeschlossen auf 130.000 Euro, also eine Mieterhöhung von 90.000 Euro auf 130.000 Euro hoch und hatte theoretisch dann 2 Jahre Zeit mit Wölko zwischen zu verhandeln. Das hätte man machen müssen. Informationen sammeln, Berater aufsuchen und Geld zusammenhalten. Geld für Berater zusammenhalten. Und was habe ich gemacht? Das Dach renoviert. Klar, da hätte man sagen müssen, okay, das geht gar nicht. Wir müssen erst ein Darlehen irgendwo Cash herbekommen. Und dann hängt das natürlich alles miteinander zusammen. Wenn dann natürlich der Steuerberater sagt, sie bekommen sowieso nirgends ein Darlehen, sie müssen jetzt halt 20 Jahre da oder mindestens 10 Jahre auf niedrigstem Niveau irgendwie durchkrebsen, ja, das war halt falsch. Und so habe ich auf falschen Grunddaten Entscheidungen getroffen. Man muss erstmal die richtigen Basisdaten haben und da muss man halt mehrere Leute fragen und nicht nur einen. Das kann nicht sein, dass man dann solche Grundsatzentscheidungen dann auf Basis von irgendwelchen dahergelaufenen Idioten und deren Aussagen fällt. Ja? Solche wesentlichen Schlüsselinformationen, die muss man mehrfach verifizieren. Mehrere und nicht gleichartige Leute fragen, zum Beispiel Immobilienmakler, die sind alle gleich dumm. Ja, sondern einmal einen Rechtsanwalt fragen, einmal einen BWLer fragen, einmal einen Selbstständigen fragen. Angestellte von großen Firmen sind als Berater ungeeignet. Ja, die sind alle auf Sicherheit bedacht, sind meistens Fachidioten, kennen ihren kleinen Bereich und denken nicht so, wie man es braucht. Man muss Selbstständige fragen, die gewohnt sind, alle Bereiche abzudecken. Ja, die wissen, man muss überall Ahnung haben. Man kann nicht sagen, ja, ich bin nur zuständig für Steuern und sonst rechts und links habe ich keine Ahnung. Ich bin nur Anwalt und das auch noch mal nicht für alles, sondern nur für Immobilien und alles andere habe ich keine Ahnung. Als Selbstständiger muss man alles wissen und dann halt jeweils Fachleute heranziehen, dass man letztendlich alles weiß über alle Bereiche. Von allen Blickwinkeln. Und sonst passiert dann halt sowas, dass man komplett das Ding gegen die Wand fährt. Also bei mir war es halt so völlige Katastrophe. Ja, also richtig, richtig daneben. Ist völlig schief gelaufen. Ich war nicht annähernd ausreichend vorbereitet. Ja, und dann zum Schluss kommt dann halt auch noch Angst dazu, dass man noch nicht mal mehr klar denken kann und völlig handlungsunfähig ist. Das war bei mir Worst Case. zum Schluss gelähmt nur noch da zu sitzen und sich dann ausnehmen zu lassen. Der Käufer hat mich dann regelrecht ausgeweidet, ja, ausgenommen wie eine Weihnachtsgans, genauso. Und wie ein Schaf geschlachtet. Anders kann man es nicht sagen. Und ich stand da, obwohl ich wusste, der nimmt mich jetzt der Reihe nach aus. Der weidet mich geradezu aus. Ja, ich habe es gerade mit mir machen lassen. Weil dann auch noch emotional, dann denke ich, okay, dann habe ich den positiver eingeschätzt, ja, weil ich dachte, er ist ja eigentlich ein netter Mann, dass der genauso schlimm war oder noch schlimmer als der Dieter Wölfle. Ich hatte halt so eine Wut auf den Dieter Wölfle, und dann halt noch Immobilienmakler gesagt haben, du kriegst ja nicht auf die Reihe, das geht hier völlig gegen die Wand. Und die Bank hat gesagt, du kriegst nicht auf die Reihe, kriegst alles gegen die Wand. Und der Dieter, habe ich gedacht, der wartet nur, bis mir die Luft ausgeht. Und habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich halt einfach das Ding verkaufen, dass die wenigstens alle sehen, dass ich es doch noch irgendwie geschafft habe, ja. Aber im Grunde genommen ist man sich selber nur verantwortlich und muss doch niemand, keinen Dritten zeigen, dass man es geschafft hat. Das sind diese komischen, also also ich dachte, okay, das war wirklich das Hauptproblem. Ich hatte zum Schluss gedacht, Hauptsache der Dieter bekommt es nicht. Lieber verkaufen. Nicht, dass ich hatte dann gedacht, okay, was ist, wenn jetzt noch eine Wirtschaftskrise kommt? Dann hat man ja plötzlich, sieht man ja die grünen Männchen die Wände hochlaufen und denkt, Mensch, es kann sein, dass wir jetzt in eine Wirtschaftskrise reinkommen. Was ist dann? Der eine Mieter, der war auch nicht ganz so solvent, hatte ich den Eindruck. Ja, dann hieß es, okay, was ist, wenn der dann nach 2 Jahren keine Miete mehr zahlen kann? Weil da hätte man sagen müssen, Junge, nimmt dann halt 3 Monate Kaution. Dass wenn der einmal die Miete nicht zahlt, dann ziehe ich die Kaution einfach und suche dann sofort einen Nachmieter. Und wenn man es halt aufteilt in kleine Parzellen, dann findet man auch Leute. Aber wie gesagt, das ist dann halt Angst. Angst. Und das Hauptding, was ich sagen wollte, ist, man muss ganz abstrakt wie eine Art Wunschzettel. Was hätte ich denn gerne? Was wäre meine Wunschvorstellung? Da muss man sagen, okay. Also, ich wünsche mir nochmal 300.000 Euro, damit ich dann Dachbrenner und Rolltore einbauen kann und die Immobilie, den Schaltschrank einbauen kann, damit ich aufteilen kann in mehrere Unterbereiche und vielleicht noch ein paar Brandschutzwände einziehen kann. Also 300.000 Euro hatte ich auf jeden Fall gebraucht und weitere 100.000 Euro noch Steuerschulden. 400.000 Euro, die hätte ich halt aufnehmen müssen, kurzfristig. Und da wäre ich auch bereit gewesen, grob 40.000 Euro im Jahr Zinsen zu zahlen. Und sobald halt hätte ich das schon rechtzeitig aufgenommen, nämlich diese 100.000 Euro, dann hätte ich auch bei einer regulären Bank, hätte ich dann auch 300.000 Euro aufnehmen können, zu null Zinsen. Und dann wäre das Ganze aber sowas von lukrativ gewesen, das ganze Projekt. Aber man muss das halt aufschlüsseln und kann nicht einfach nichts machen. Und das hätte man schon rechtzeitig erkennen müssen. Hätte man sagen müssen, okay, es kommt jetzt, ich kann die Immobilie nicht nochmal 5 Jahre betreiben. Es stehen diese Investitionen an und dazu muss ich ein Darlehen aufnehmen. Wenn ich aber ein Darlehen aufnehmen muss, dann muss ich vorher 100.000 Euro in die Bank einzahlen und dafür muss ich jetzt irgendwo 100.000 Euro hinkriegen. Und da muss man sagen, okay, der Wunsch wäre, dass ich jetzt irgendwoher 100.000 Euro bekomme, damit ich dann wieder ein Darlehen aufnehmen kann. Das wäre die Wunschvorstellung gewesen. Und dann, wenn dann einer sagt, nee, Sie kriegen aber kein Darlehen, dann muss ich sagen, ja, es muss gehen, das geht, irgendwie geht es. Und genauso wie ich oft denke, Mensch, es müsste doch eigentlich ein Produkt geben. Es gibt doch sicherlich andere Leute auch noch, die. Ich weiß es gerade nicht mehr, was ich kürzlich gesucht hatte. Habe ich gedacht, und tatsächlich, dann googelt man und findet tatsächlich irgendeiner, der das schon entwickelt hat. Und so ist es halt. Wenn man irgendeine Wunschvorstellung hat, meistens geht es. Wenn man sagt, es muss theoretisch, rein theoretisch ist das machbar, dann findet man auch die Lösung. Und es kommt dann weil man einfach hellwach dann die ganze Zeit schaut, was es auf dem Markt gibt, dann findet man das. Dann findet man auf einmal, also sagen, okay, ich brauche einfach Cash, ich kann das auch bedienen. Und sagt, okay, ich brauche jetzt erstmal 100.000 Euro und danach nochmal 300.000 Euro. Das ist mein Ziel, das muss ich jetzt erstmal visualisieren. Sagen, Oberziel ist Cash, Liquidität. Hat Professor Franz in der ersten, im ersten Jahr an der Uni erzählt. Oberziel einer jeglichen Unternehmung ist Liquidität. Schauen Sie immer, dass Sie Liquidität ran schaffen. Ja, und so wusste ich viele Sachen. Als ich in Südfrankreich war, in Nizza, war ich in der Jugendherberge Villa Saint-Exupéry und habe dann mit diesem deutschen Eigentümer, der das Kloster gekauft hat und umgebaut hat zu einer Jugendherberge, hat gesagt, sein positivstes Projekt, was er je realisiert hat, einfach das Kloster aufspalten und als Jugendherberge vermieten. Und hier wäre es nur leicht variiert gewesen, einfach das Wohnhaus aufspalten und als Boardinghaus vermieten. Ja, wäre doch gar kein Problem gewesen. Und diese Impulse, die kamen alle schon rechtzeitig, wenn ich hellwach gewesen wäre. Ein anderer hatte das auch. Ein potenzieller Mieter ist mal durchgelaufen, hat gesagt, ja, er hat schon mehrere Objekte, die er als Boardinghaus umgebaut hat. Und dieses Objekt wäre eigentlich auch prädestiniert dafür. Ja, und dass ich auch schon gehört hatte von Crowdfunding beziehungsweise Kredite. Ja, also übers Internet, Mikrodarlehen. Oder eben einfach, dass man hört, Mensch, Junge, das Hauptding ist doch, dass wir null Zinsen zahlen. Null Zinsen. Da muss man Schulden machen, was das Zeug hält. Und wenn man schon ein Darlehen hat über 1 Million, dann einfach das ausblenden, wenn die Bank hier Stress macht und wenn irgendwelche Pfeifen einem irgendwas erzählen wollen und einem ausreden wollen. Ja, Thorsten, der auch irgendwas dahergefaselt hat, ohne Ahnung zu haben. Und Joachim, der auch nur gesagt hat, nö, er möchte auch nur eine ruhige Kugel schieben und sich dann von solchen freizeitorientierten, aufs Rentnerdasein, ausgerichtete sich anstecken lässt. Das darf nicht sein. Da muss man selber Rückgrat haben und selber klar definieren, was man will. Und dann kann sowas nicht passieren. Vor allem, wenn man schon Teilüberlegungen angestellt hatte, die alle richtig waren, und dann sich aber wieder runterziehen lassen von diesen ganzen und dann halt zu viele Fehler machen. Das ist es halt. Also zwei, drei Fehler kann man sich leisten, aber nicht nur Fehler. Ja, und jetzt ist es halt weg. Hat sich praktisch jetzt erledigt.